Hallo und herzlich willkommen zu Textilvergehen Nummer 571 dieses Podcasts, in dem wir wieder mal über ein Spiel des 1. FC Union Berlin sprechen und dieses Mal einen Sieg zu Hause im Stadion an der Alten Försterei mit 2:1 gegen den SV Werder Bremen. Und besprechen tun das heute hier ich, Daniel, im Studio in Frankfurt, und nach Berlin sage ich Hallo zu Nadine. Hallo.
Hallöchen, schöner Reim.
Und zu Oliver.
Hi. Ja. Schönen guten Tag.
Genau, der Rest ist noch in der Podcast-Pause oder muss arbeiten oder ist verreist oder ist auf Geburtstagen eingeladen. Von daher diverse Abwesenheiten, aber ne, wichtig ist ja die, die da sind und die spielen bzw. reden. Und wie gesagt, haben ja auch einen Sieg zu besprechen. Von daher geht das ja auch schon gleich mit guter Laune los quasi. Und das galt ja, um vielleicht gleich ins Spiel einzusteigen, ja auch für das Spiel, wo Union ja auch gut reingekommen ist. Wie seid ihr denn so ins Spiel gekommen? Wenn ich das richtig mitbekommen habe, wart ihr beide im Stadion? Mit welcher Stimmung seid ihr denn reingegangen? Wie habt ihr denn das Spiel so erlebt, als es losging?
Naja, momentan ist das ja immer so ein bisschen eine Wundertüte, was wir zu sehen kriegen. Also diese ganz klare Heimstärke haben wir ja in der Form jetzt nicht diese Saison. Aber man geht natürlich schon hoffnungsvoll ins Spiel und hofft irgendwie, dass man irgendwie was Zählbares, im besten Fall 3 Punkte irgendwie mitnimmt.
Olivi, was bei dir? Ich war sehr, sehr optimistisch, was allerdings auch mit möglicherweise überdurchschnittlichem Bierkonsum zu tun gehabt haben könnte. Weiß ich nicht. Ja, ansonsten, ich war sehr gut drauf, hatte noch am Anfang die Hoffnung so, ey, jetzt könnte es vielleicht so das erste richtig geile Frühlingsspiel werden. Es ist dann zum Ende hin noch schön sonnig gewesen. Am Anfang war es ja auch irgendwie schön regnerisch auf dem Weg zum Stadion. Aber ich war sehr, sehr gut drauf. Wir hatten ja dann auch, sag ich mal, noch vorm Anpfiff genug Zeit irgendwie darüber zu debattieren, wie wir die Aufstellung finden. Also, aber ich war jetzt nicht irgendwie ängstlich oder ich war sehr optimistisch.
Wie fanden wir denn die Aufstellung?
Überraschend.
Ja, interessant, überraschend. Dass Knoche auf der Bank sitzt, und finde ich, hat sich ja irgendwie schon angedeutet so. Also war zumindest meine Wahrnehmung, dass da quasi Vogt jetzt irgendwie gesetzt ist. Das Vertessen spielt, finde ich super. Also ich habe jetzt, ja, also ich habe bei ihm mehr Hoffnung oder ich sehe da irgendwie mehr Potenzial, richtig einzuschlagen, als bei, wie heißt unser Social-Media-Experte nochmal?
Achso, ja. Hollerbach?
Nee, ach so, Hollerbach. Bedia, weiß ich nicht, den würde ich einfach mal spielen sehen, ne? Also Ja, aber wirklich überrascht hat mich eher Mikkel Kaufmann.
Genau, also du hast ja Knoche angesprochen, die Innenverteidigung oder die Dreierkette mit den Nummern 4, 2 und 5, was ja schon mal sehr schön klassisch und nach Stammspielern klingt, die war ja jetzt auch schon eine Weile so, also ne, mit Late, Duki und Vogt eben. Aber wie gesagt, dass Mikkel Kaufmann gespielt hat, war tatsächlich, was mich auch am meisten überrascht hat, weil, wenn ich jetzt nicht was komplett übersehen habe, zum Beispiel beim Spiel in Stuttgart, wo wir übrigens keinen Podcast hingekriegt haben aus Termingründen, wo ich aber immerhin vor Ort war, also ein bisschen was vom Spiel und ein bisschen was von den Fahnen und der Pyro gesehen habe, war durchaus schön stimmungsmäßig, aber das Spiel war, würde ich sagen, mittel, auch nicht ganz schlecht, aber auch nicht ganz gut. Da hatte ich jetzt nicht so viel davon gesehen, dass sich Micke Kaufmann jetzt super aufgedrängt hat, stand aber jetzt, wie gesagt, gleich in der Startelf. Bedia kam dann später ja noch rein in den letzten paar Spielen teilweise, saß jetzt auf der Bank, kam dann auch nicht rein. Hollerbach, der ja dann in der Berlitzer-Ära so ein bisschen seine Hochphase hatte, eben jetzt auch nur von der Bank. Wir kommen später noch drauf zurück, wie wir die Spielidee von Berlitzer einordnen. Aber so aus dieser Aufstellung dachte ich mir so, ja, finde ich irgendwie schon gut. Ne? Olli, wie du, finde ich es auch gut, wenn Vertessen spielt. Und sehe auch bei Aronson durchaus viel Potenzial, was sich ja in dem Spiel gezeigt hat, dass das vielleicht auch stimmt. Hat aber jetzt nicht so ein Gefühl, was da jetzt für eine Spielidee quasi dahinter steckt, die zu genau dieser Aufstellung führt. Aber eine Spielidee hat man ja dann relativ fix gesehen, Nadine, oder?
Wenn du das sagst, dann war das so.
Ich finde am Anfang, also sorry, wenn ich mal reinspringe, ich fand, also zumindest in der ersten Halbzeit hat man ja nicht so wirklich viel gesehen.
Ich weiß nicht, Nadine, also ich hatte ein relativ gutes Gefühl von der ersten Halbzeit an auch schon. Gerade was so Pressing, Druck machen, Ballgewinne und dann mit dem Ballgewinnen auch was anfangen angeht, kam es dir nicht so vor, als ob Union schon auch versucht hat, wirklich gleich Druck zu machen, Bremen vielleicht auch nicht ins Spiel kommen zu lassen, was ja dann auch zu etlichen Fehlern geführt hat. Ich fand schon, dass man das so als die Idee wahrgenommen hat.
Ja, wenn du mir das so sagst, dann kann ich das auf jeden Fall bestätigen. Das ist halt, ich sehe das nicht, wenn ich das Spiel gucke. Ne? Wenn man mir dann sagt, guck mal dahin oder überleg mal, ob das nicht so war, dann ja, gehe ich da voll mit. Aber tatsächlich bin ich ja dann nicht der Mensch, der so das taktische Sehen irgendwie für die Spielverläufe oder so hat. Da bin ich ja eher so, oh, guck mal, Ball. Das Einzige, was halt wirklich in der ersten Halbzeit, was mir aufgefallen ist, dass halt auch viele Fouls waren, dass es sehr körperlich war, aber dass wir irgendwie auch, also das keine Ahnung, das war halt sehr viel Fußball ohne wirkliche Chancen.
Ja, das habe ich dann auch im Kommentar irgendwie, zumindest auch bei dem ÖFTV gehört. Und ich weiß nicht, irgendwie war meine Wahrnehmung gar nicht unbedingt so, weil es gab ja am Anfang gleich mal die Szene, wo Rani Khedira schön Ball erobert und Kaufmann dann vor dem 16er einen Ball hat. Das war vielleicht auch so eine Szene, die so ein bisschen dafür steht, warum es diese Wahrnehmung gab, weil das an sich sehr vielversprechend und sehr potenzialhaft war, da aber halt nicht so viel bei rausgekommen ist, weil Kaufmann sich dann irgendwie dazu entschießt, erstmal zu schießen und den Bremer, der dann noch vor ihm stand, anschießt. Und dann den Abpraller, der nochmal zu ihm zurückkommt, dann auch nicht zum Mitspieler prompt. Also das war eigentlich eine große Öffnung so für eine Torchance, die dann aber durch die Tür ist Union dann erstmal noch nicht durchgegangen. Und davon gab es ja noch so ein paar ähnliche Momente, wie zum Beispiel die, wo, ich habe gerade vergessen, wer auf links durchgegangen ist, aber dann reinlegt und Großens in der Mitte mitgelaufen ist und dann der Bremer Verteidiger noch vor ihm den Ball wegschießt und ich weiß nicht, ob man das im Stadion mitbekommen hat. Beim Zurücklaufen ist Großens dem Bremer dann noch so auf den Rücken gesprungen, spaßhaft, weil der halt die Frechheit hat, ihm diese Torchance wegzunehmen.
Das habe ich nicht gesehen, siehst du? Ja.
Der Bremer hat auch erstmal verdutzt geguckt und irritiert.
Hat überlegt, ob er umfallen muss.
Ja, oder zurückschlagen oder so. Aber als er dann gecheckt hat, was los war. Und irgendwie, vielleicht kennen die sich auch, Anthony Jung war das, ging es dann und fand das dann auch witzig. Und ne, von dieser Sorte Szene, man kommt irgendwie so Richtung Strafraum, vielleicht auch in den Strafraum, aber es gibt dann nicht den ganz klaren, hochqualitativen Abschluss. Davon gab es, glaube ich, schon ein paar Szenen und vielleicht hat quasi mein Hoffnungsbarometer dann schneller und stärker ausgeschlagen als das von anderen Leuten. Und fand ich das deswegen schon in der ersten Halbzeit auch besser. Denn, wie gesagt, dieses Druck machen und dieses Bälle erobern, das hat so gut funktioniert, dass man es dann nicht mehr weiterhin machen musste, sondern Bremen dann die Fehler schon von alleine gemacht hat. Das fand ich ganz witzig.
Ich hatte aber in der ersten Halbzeit so das Gefühl, dass, also ja, das mit dem, Gott sei Dank, habe ich auch das mit dem Pressing von uns mitbekommen, aber ich fand, dass Bremen, naja, die waren nicht gefährlich, aber ich hatte bei den zwei Aktionen, die die hatten, eher das Gefühl, dass die jetzt noch den letzten Pass entfernt sind von halt einer wirklichen Chance. Bei uns gab es halt irgendwie am Anfang Kaufmann mal und dann quasi Nachspielzeit, ne, irgendwie wo Aaronson da den Volley irgendwie auf dem Torhüter hämmert.
Genau, und bei der zweiten Ecke auch noch ein Kopfball rauskommt, der einigermaßen gefährlich ist. Ja, ich glaube, da habe ich so ein bisschen, also vielleicht spielt er einfach auch die Parteilichkeit eine Rolle, dass ich Chancen für den Gegner grundsätzlich nicht so ernst nehme. Aber ich fand halt wirklich, dass zum Beispiel diese Weiser-Chance, wo Duki den dann noch klärt und er, glaube ich, dann noch an den Außenpfosten geht, jedenfalls Duki stark reingrätscht und den mit der Sohle noch abfälscht, das war halt so irgendwie so plötzlich und sah so ein bisschen zufällig aus. Also Woltemade, der Stürmer, spielt da auch einen guten Ball, der generell, ich weiß nicht, der hatte es ja so ein bisschen bis jetzt das Gefühl, galt schon seit ein, zwei Jahren als großes Talent, konnte sich noch nicht so komplett durchsetzen, war irgendwie meine Warnung, die ich da aus der Ferne hatte. Der, fand ich, hat ein gutes Spiel gemacht, war durchaus schwierig zu kontrollieren und vom Ball zu trennen für Unions ja auch durchaus robuste Verteidiger. Also das fand ich ganz interessant, dass der gut aussah. Der spielt da halt einen guten Pass und Weiser kommt dann zu dieser wirklich großen Chance. Aber weil das halt so plötzlich war, habe ich das irgendwie so als, ja, Zufall zählt nicht richtig, intern abgespeichert. Da kann es vielleicht auch sein, dass dann eine bisschen verzerrte Wahrnehmung insgesamt irgendwie bei Dingen rauskommt. Aber Ich fand, insgesamt waren wir schon die spielbestimmende Mannschaft.
Ja, also würde ich auch unterschreiben. Ja, ist halt nur, weiß ich nicht, Fouls gab es in der ersten Halbzeit, ne? Oder, nein, gelbe Karten, nicht Fouls. Oder es gab Fouls, aber nicht so viele gelbwürdige Fouls vielleicht.
Ich fand, die waren schon teilweise auch durchaus gelbwürdig und konnte da die Empörung darüber, dass dann gelbe Karten auch verteilt wurden, konnte ich nur so mittelstark mitgehen. Ja. Wie ging es euch da? Ist euer Empörungsbarometer stärker ausgeschlagen? Habt ihr noch Empörungspotenzial für Schiedsrichter übrig?
Ja.
Im Stadion immer.
Ja.
Also das Einzige war ja dann wirklich, dass nach den 3 gelben Karten für uns, für Vogt, Gosens und Toussaint dann auch 3 für Bremen folgten. aber das war schon, keine Ahnung, empörend kann ich mich da immer im Stadion, weil der Schiri sieht ja nie irgendwas richtig, wenn man im Stadion steht, das ist ja ganz klar. Außer in seltenen Ausnahmefällen, wo man dann vielleicht doch mal sagt, hat er schon recht, aber vom Prinzip her im Stadion immer erstmal Schiri sieht ja nichts.
Ja, ich weiß nicht, ich muss wirklich sagen, wir hatten ja jetzt in den letzten paar Spielen auch ein paar, wo wir über einzelne Schiedsrichterentscheidungen dann auch gesprochen haben. Jedes Mal, wenn wir das tun, sage ich, dass mich Schiedsrichterentscheidungsdiskurs irgendwie nervt und ermüdet, um es dann manchmal trotzdem zu tun und trotzdem zu erörtern und drüber zu sprechen. In dem Spiel kommen wir da vielleicht dann bei den Toren noch dazu. Aber das können wir ja vielleicht auch gleich tun. Ne? Es gab dann Halbzeit, dann ging die zweite Halbzeit los. Da gibt es dann noch ein bisschen Nebenspielaspekte oder neben dem Platz oder über dem Platz Aspekte, über die wir dann gleich, wenn wir mit dem Sportlichen durch sind, noch ein bisschen reden können. Aber dann kam ja relativ bald dieser Doppelschlag, der zu diesem Ergebnis von zwischenzeitlich 2-0 geführt hat. Und vielleicht können wir ja kurz das Abseits-Thema beim 1-0 aus dem Weg schaffen und dann uns darüber freuen, wie schön diese beiden Tore eigentlich waren. Die Situation ist, Jorba Vitessen kommt im Strafraum an Ball, schießt den Ball sehr geradlinig in den Torwinkel. Und war es Kaufmann oder jemand anders? Irgendein
Unioner? Ja, Michael Kaufmann. Ja,
springt dem oder läuft dem Bremer Torwart im 5-Meter-Raum vor ihm rum. Und im Nachhinein sagen viele Leute, das war auf jeden Fall Abseits. Wie seht ihr es?
Viele Leute aus Bremen sagen, dass es Abseits war. Also ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es Nadi ging. Ich habe es im Stadion, habe mich halt gefreut, habe so diese ganze passives Abseits-Ja-Nein-Nummer überhaupt nicht registriert. Also wirklich 0%. Und es gab ja auch jetzt nicht irgendwie einen längeren VAR-Check, sondern das ist ja recht schnell wieder angepfiffen worden. Und wenn ich das richtig verstehe, ist es ja vertretbar, dass es zählt, das Tor, weil letztendlich irgendwie beim passiven Abseits, wie gesagt, ich hoffe, ich verstehe richtig, dass man auch tatsächlich wirklich jemanden behindern muss, also dass quasi dieses da rumlaufen jetzt nicht zwangsläufig eine Behinderung ist.
Ich wollte gerade sagen, also ich habe es jetzt auch gerade nochmal angeguckt, weil ich das bis gerade eben noch überhaupt nicht mitbekommen habe, dass sich in irgendeiner Weise darüber beschwert wird oder sich echauffiert wird. Und ja, Kaufmann läuft halt da lang und ja, okay, er steht schon vor dem Torwart, muss man ja auch sagen. Es sah gerade in der ersten Wiederholung sah es so aus, nee, in dem ersten Live-Bild sah es so aus, als wenn er da überhaupt nicht beim Torwart steht. So ein bisschen steht er schon beim Torwart, aber ganz ehrlich, der Torwart springt nach links und der Ball schlägt rechts von ihm ein, also er macht sowieso die Bewegung in die falsche Richtung und das hätte es jetzt auch nicht geändert, wenn Kaufmann nicht vor ihm gestanden hätte. Also von daher, glaube ich, ist das völlig irrelevant. Zumal er auch wirklich schnell vorbeispringt und da nicht stehen bleibt und nicht diese Absicht hat, den Torwart irgendwie die Sicht zu nehmen. Und ich glaube, das spielt auch vielleicht ein bisschen noch mit rein.
Ja.
Ja, ich habe übrigens nochmal das, wir hatten das ja bei uns auch im Slack, die Regel nochmal rausgesucht, wann quasi man den Gegner beeinflusst. Und da steht halt drinne, dass man quasi, man wird nur bestraft, wenn man aktiv am Spiel teilnimmt, indem man eben den Spieler daran hindert, den Ball zu spielen oder spielen zu können, indem er ihn eindeutig die Sicht versperrt. So, und man kann, glaube ich, bei diesem Tor halt ja argumentieren, dass der Bremer Torhüter keine realistische Chance hat, den Ball spielen zu können.
Genau, das ist das Argument, mit dem man auf jeden Fall diese Entscheidung rechtfertigen kann und mit dem vielleicht auch der Video Assistant Referee gesagt hat, dass es zumindest nicht eindeutig falsch ist, weil man dieses Argument aufnehmen kann. Bei den Podcast-Kollegen von Taktik und Suff war die Meinung schon relativ klar, dass es eigentlich auf jeden Fall deutlich abseits ist und wir da großes Glück gehabt haben. Und das kann ich schon auch verstehen, weil man ja auch sagen kann, dass zum Beispiel der Zetterer heißt er, ne? Dass der in die falsche Richtung springt, liegt vielleicht auch daran, dass er irritiert wird davon, dass ein Unioner, der im Abseits steht bzw. läuft, da vor ihm vorbeiläuft und springt und ihn irritiert. Und das ist ja irgendwie dieses, hat eine Chance, an den Ball zu kommen, schon auch eine irgendwie kompliziertes Kriterium ist, weil man dann immer irgendwie abschätzen muss, ist der Torwart so gut, dass er vielleicht eine Chance gehabt hätte, da schnell genug zu reagieren und irgendwie in die Nähe zu kommen. Ich habe, was ich jetzt mit nicht angeschaut habe, ist, ab wann Kaufmann sozusagen im Blickfeld von Zetterer steht. Also ist er das erst, nachdem Vertessen eigentlich schon geschossen hat und nachdem Zetterer schon reagiert hat und schon in die falsche Richtung unterwegs ist. Das wäre vielleicht das Argument dafür, auch noch ein Argument dafür, zu sagen, dass er ihn nicht irritiert hat, bevor er sich entschieden hat, ob er eine Chance hat, an den Ball zu kommen oder nicht. Ich kann jedenfalls, muss ich schon sagen, jede Bremerin verstehen, die sich darüber aufregt und sagt, nee, das ist eigentlich schon klar abseits.
Also im Moment des Schusses ist er schon rechts neben etc., wenn man von hinterm Tor guckt.
Ja.
Das sieht so aus für mich.
Ich wollte gerade nur sagen, dass ich glaube, dass die Tatsache, dass es halt nicht überprüft wurde, dann auch weniger was wirklich mit dem Abseits oder nicht Abseits, sondern das wieder genau das, was du auch gerade gesagt hast, Daniel, diese Nummer mit, ist halt keine eklatante Fehlentscheidung und dann sagt der VAR, ne, du hast irgendwie so einen Ermessensspielraum und dann greifst du halt nicht ein.
Ja, genau, also du meintest es wahrscheinlich jetzt schon so, aber überprüft worden wird es ja schon sein, weil war ja ein Tor.
Ja, bestimmt,
genau. Nur halt nicht eingegriffen. Ja, jedenfalls zählte das Tor und das war ja, wie gesagt, auch durchaus verdient, weil das hat auch ein schöner Angriff war, ne? Also es ging ja los mit einem sehr schönen Außenriss-Flugball von Kevin Vogt eben die linke Seite runter, dann kam Aronson an den Ball und auf Aronson können wir dann vielleicht nach dem 2-0 nochmal genau zu sprechen kommen, kommt jedenfalls in den Strafraum. Robin Gosens versucht
dann... Darf ich kurz an der Stelle?
Ja.
Ich finde, weil das, was quasi dieser Zweikampf so, ich finde, also das ist was mich total glücklich macht oder was ich heiraten möchte, weil irgendwie so das, was die Leute von Leeds immer gesagt haben, der Aronson und was er auch bei uns öfters macht, ist ja, dass man immer gesagt hat, so der fällt so leicht, weißt du, der... Hm. Versucht an so einer Stelle halt eben öfters einen Freistoß zu bekommen. Und ich finde halt richtig, richtig, richtig gut, wie der sich da behauptet. So, dass er, ne, wirklich einen Körper reinstellt und da einfach, ja, eben nicht runtergeht, sondern halt den Ball reinkriegt. In die Mitte dann.
Ja, Nadine, du wolltest was sagen?
Ja, nee, stimme ich einfach nur voll zu.
Genau, das hatte ich ja heute Morgen auch bei State of the Union geschrieben. Ich hatte tatsächlich chronologisch nach dem Spiel noch das Interview mir angehört, das Jacob Sweetman für AFTV mit Brandon Aronson gemacht hat und hatte daraus schon zitiert, dass er da von seiner Man-Strength redet, die er sich langsam so aneignet mit, ich schaue nach, ist er 23 oder so? Oder also jedenfalls... Genau, 23 und 147 Tage. Also mehr 23 kann man quasi gar nicht sein. Und da hat man halt gesehen, ne, genau was du sagst, dass er halt irgendwie so viele Zweikämpfe gehabt hat, wo er so Schulter gecheckt wird von jemandem und dann den Ball verliert. Hat er halt in dem Moment gerade nicht so einen Ball behalten. Jetzt nicht da dann noch die technisch saubere Anschlussaktion gefunden, weil er halt so ein bisschen gestört wurde, aber eben den Ball nicht verloren, sondern die Szene am Leben erhalten und Gosens die Chance geben, an den Ball zu kommen und dann auch ein bisschen Glück zu haben, dass der zu Vertessen springt. Und Vertessen hat halt wiederum das Glück, dass er ihm so vor die Füße fällt, dass er sich quasi dynamisch und in einer Bewegung da zum Schuss kommen kann und den dann halt so reinknallt. Das war dann einfach auch sehr schön und sehr befriedigend, finde ich, wie der noch so halt stark an den Pfosten klatscht und dann vor der Ballzeit im Winkel reingeht.
Ja, und dann ging es ja auch wunderbar weiter nach dem Abstoß irgendwie. Also Bremen irgendwie mit 3 oder 4 Ballkontakten, Union mit 3 oder 4 Ballkontakten und dann wurde einfach schon wieder gejubelt. 25 Sekunden, glaube ich, haben sie bei AFTV gesagt.
Ja, nach Wiederanpfiff dann, ne? Wie gesagt, es hat ja noch ein paar Sekunden gedauert zwischen dem quasi der ersten Linienüberquerung mit Jubeln und wieder neu aufstellen und so. Aber das fand ich halt auch gut, dass sie dann eben einerseits die Euphorie von dem Tor genutzt haben, um gleich wieder in die Aktion zu kommen, aber auch dann nicht irgendwie überhastet waren, sondern das schon irgendwie aus demselben Gordon-Pressing, was es auch in anderen Spielphasen gegeben hat, aus dem halt dann in diesem Moment gekommen sind. Und dann hat man irgendwie, als sie in die Nähe vom Ball gekommen sind, als sie gemerkt haben, Bremen schwimmt da gerade so ein bisschen im Aufbauspiel, da hat man dann gemerkt, so diese, ja, diese Energie, von dem gerade das Tor geschossen haben. Dann war es, glaube ich, wieder Khedira, der als Erster an den Ball kommt. Vertessen, der selber schon auf Aaronson abgelegt. Und das war dann tatsächlich die Aktion, die für mich dieses Spiel von Aaronson gekrönt hat, wie er den dann quasi so über den heranstürmenden Bremer rüber jongliert und auf Vertessen den doppelten Doppelpass einleitet, den dann wieder kriegt und an etc. vorbeilegt. Das war wirklich, also gerade diese Ballverarbeitung und sich selber die Vorlage ermöglichen quasi, das fand ich schon wirklich herausragend und hat dann abgerundet, was für ein unfassbar gutes Spiel von Brandon Aaronson das einfach war.
Absolut, ja. Also der hat wirklich wahrscheinlich das beste Spiel gemacht, was er bisher für uns gemacht hat. Also war sehr schön, dem auf jeden Fall beim Fußball zuzugucken, beziehungsweise auch gerade bei den beiden Toren, sage ich mal, hat er auch einen großen Anteil mit zugeleistet. Klar, auch so rennt er viel und macht und tut. Aber wie er da halt auch einfach beim 2-0 den Gegner stehen lässt, das kann man so mal machen. Und dann auch, wie er sich durchsetzt und nach dem Pass auf Vertessen halt auch durchläuft und ihm klar signalisiert, so gib mir mal den Ball nochmal, ich mach den dann jetzt hier hin.
Ja, und da hatte ich auch das Gefühl, dass sich so über das Spiel hinweg bei ihm so das Gefühl, das ist jetzt ein Spiel, wo ich wirklich richtig drin bin, wo ich Selbstvertrauen hat, gesteigert hat. Er hatte ja in der ersten Halbzeit dieses 70-Meter-Solo, wo irgendwie über drei ausgestreckte Bremer Beine so drüber springt und quasi dreimal versucht wird zu faulen und wirklich erwischt wird er dann erst beim vierten, nachdem er schon den Pass gespielt hat, der dann leider nicht ganz gepasst hat auf Vertessen, um da eine Chance draus werden zu lassen. Aber auch abgesehen von diesen, von den Toren und Vorlagen und so einem spektakulären Lauf, fand ich, gab es noch etliche Szenen, wo Aaronson einfach sinnvolle Dinge fürs Spiel gemacht hat, einfach schöne Bälle gespielt hat, Bälle verarbeitet hat, Angriffe am Laufen gelassen, am Laufen gehalten lassen hat, irgendwie so. und halt wirklich gezeigt hat, das hatte ich, glaube ich, dann heute bei der Selfie auch geschrieben, wie und auf welche Weise er für diese Mannschaft wertvoll sein kann, weil er eben so ein bisschen so das Element spielerische Klasse mit eingebracht hat, das aus dem Kämpfen und intensiv sein und verteidigen und Bälle gewinnen dann eben einem die Möglichkeit gibt, auch Torchancen zu kreieren. Und das fand ich wirklich richtig stark und habe jetzt da dann wirklich gedacht, es wäre schon sehr, sehr cool, wenn man das vielleicht noch länger sich bei uns entwickeln sehen könnte.
Unbedingt. Ich finde ihn super.
Ja, wahrscheinlich aber, ne, dann, wenn er gut ist, nicht bezahlbar und dann wieder bei Leeds United.
Ja, dann machen wir es halt wie mit den Schlotterbecks, dann holen wir danach den anderen Aaronson. Guck mal, was der kann.
Ich weiß nicht, was da das Narrativ ist, wer der eigentlich noch talentiertere Bruder ist. Das wird ja gerne mal so hin und her geschoben. Manchmal bewahrheitet sich das dann, manchmal auch nicht. Ist der eigentlich noch bei Frankfurt?
Paxton, soweit ich weiß,
ja. Ja, ich glaube schon. Spielt da aber, glaube ich, keine gesteigert große Rolle bis jetzt.
Na, kann er ja zu uns kommen. Wir machen den groß und dann, den Rest müssen wir selber.
Wie sicher wart ihr euch, dass diese zwei Tore reichen? In dem Moment wahrscheinlich sowieso.
Hä? Ich finde das.
Noch nie? Nee. Ich bin mir nie sicher, wenn Union führt. Wir können 5-0 führen und ich mache mir noch einen Kopf.
Ich wollte sagen, dass ich eigentlich auch so bin. Allerdings war halt so dieser Doppelschlag und die Eskalation und das fand ich schon außergewöhnlich schön. Also das fand ich, hatte so ich gefühlt schon lange nicht mehr. Also dass man, ne, dass man quasi den Boxer ins Taumeln bringt und dann sofort die Rechte kommt und Bremen auf den Brettern liegt. Ich war mir da zu fast 1000% sicher. Allerdings hat ja der liebe Mitchell Weiser ja recht bald dafür gesorgt, dass wir was zum Nachdenken hatten. Also.
Ja.
Er ist auch so ein Markschnatterer.
Weiß nicht, der
ist doch so.
Spielt, glaube ich, auch schon teilweise jetzt zumindest die letzten ein, zwei Saisons auch gegen andere gut und kann mich nicht an andere Tore von ihm gegen uns erinnern, aber vielleicht vergesse ich da auch wieder selektiv was. War auf jeden Fall ein bisschen ein seltsames Tor, ne, wie er dann so
vielleicht meine gefühlte Wahrnehmung
im 5-Meter-Raum aufgetaucht ist und Freddy Röno den Ball quasi ja vor den Händen wegköpft ins Tor.
Ja, aber also naja, wenn Rani halt nicht an ihm dranbleiben kann, weil er so ein, zwei Bewegungen macht, und Rani dann irgendwie in den anderen Bremer reinstolpert und da quasi hängen bleibt, während Mitchell Weiser halt aufs Tor drauf zurennt und Gosens ihn halt nicht mehr einholen kann. Naja, der Ball kommt dann genau auf Mitchell Weiser. Also da ist halt, keine Ahnung, gut gemacht oder so von Bremen wahrscheinlich. Weiß nicht, ob es direkt einstudiert ist, dass es genau so passiert. Aber wenn ja, dann perfekt ausgeführt, würde ich mal sagen.
Ja, das ist ja dieses Blockstellen, was vom Basketball kommt und was irgendwie so in den letzten Jahren sich irgendwie systematischer beim Fußball quasi als Taktik etabliert zu haben scheint. Das haben sie in dem Moment schon gut gemacht. Kedira ist dann sehr stark hängen geblieben an diesem Block, den wer auch immer das bei Bremen wahrgestellt hat. Und dadurch kam halt Weiser so überraschend in den 5-Meter-Raum. Würde vielleicht trotzdem, hatte trotzdem das Gefühl, dass wenn Renault das schneller realisiert hätte, dass er vielleicht auch noch aktiver hätte zum Ball gehen können. Also nicht, das ist jetzt natürlich auch nicht schlimm oder so, dass sowas auch mal passiert. Aber es war irgendwie eine Verkettung von irgendwie ungünstigen Aktionen, so ein bisschen in der Serie, die dazu geführt hat, dass Bremen dann dieses Tor machen kann. Aber ich hatte trotzdem nicht das Gefühl, dass an der Stelle das Spiel dann komplett gekippt ist. Also natürlich war es dann irgendwie so ein bisschen grundsätzlich nervös und natürlich war Union grundsätzlich schon darauf bedacht, dieses Spiel irgendwie halt dann rumzukriegen mit der Führung. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass dann Bremen irgendwie so beständig komplett Druck hätte aufbauen können, oder?
Stimmt, so.
Ja, ja, stimmt. Wir haben ja trotzdem munter weitergespielt und haben uns ja trotzdem noch irgendwie ein, zwei Chancen oder sowas ähnliches wie Chancen rausgearbeitet. Also von daher, groß gefährdet war es halt nicht, aber ja, ist halt Fußball. Man weiß halt nie, was da jetzt gleich passiert. Brauchst du ja nur blöd stolpern oder so, und dann steht es bei 2.
Ja, also ich meine, gerade die Toussaint-Szene war ja schon sehr richtig eine Chance. Es gab auch noch diese seltsame, ich glaube, das war davor, wo irgendwie ein Bremer im Strafraum ausrutscht und alle so das Gefühl hatten, geht jetzt die Szene noch weiter oder ist jetzt irgendwie abgepfiffen und dann deswegen kein richtiger Schuss rauskam. Aber gerade Toussaint, der, ich weiß gerade nicht mehr von wem, geschickt wird, und ich glaube, Volland ist es, der in der Mitte sich anbietet. Toussaint entscheidet sich selber zu schießen. Und ich fand, wäre vertretbar gewesen, wenn man ihn reingemacht hätte. Ich fand aber auch, dass es schon einen klaren Moment gab, wo er schon in Ballkontrolle war, wo er eigentlich schon die Übersicht hatte und die Gelegenheit gehabt hätte, den rüberzulegen. Also da würde ich sagen, wäre es schon quasi sehr klar, die bessere Option gewesen, rüberzulegen. Die zweitbeste oder equal erstbeste natürlich das Tor zu machen. Und zugegeben, ist es auch stark gehalten von Zetterer.
Kaufmann hat ihn geschickt und ich glaube, Vertessen ist mitgelaufen.
Ah ja, sorry.
Ich glaube aber, oder, dass das mit Lücker eher dann die Nummer ist, dass der einfach sein erstes Tor für uns machen möchte. Na, dass er deshalb nicht passt, was halt nicht ganz so ideal ist, aber ja, irgendwie erklärbar.
Ja, ich glaube so richtig hundertprozentig war der Passweg auch nicht unbedingt frei. Deswegen, ja, und wenn der Torwart hier, wenn Zetterer nicht so lange Gräten gehabt hätte, dann hätte er den ja auch reingemacht. Aber der ist ja irgendwie noch mit der Fußspitze dran, das ist ärgerlich, ja.
Ja, es ist halt immer diese die Wahrnehmungssache. Von außen sieht man dann vielleicht, ja, da gab es den Moment, wo der Passweg frei gewesen wäre, aber man muss als Spielerin dann auch noch selber jeweils im richtigen Moment realisieren und dann auch den Fuß richtig zum Ball kriegen, rechtzeitig, bevor der Passweg dann vielleicht nicht mehr frei ist. Von daher ist jetzt, also würde ich ihm auch gar nicht großen Vorwurf machen. Es ärgert halt einen beim Zuschauen eventuell ein bisschen. Und wie gesagt, der Abschluss war ja auch nicht so schlecht, dass es irgendwie komplett schlecht gewesen wäre. Aber es war auf jeden Fall eine der Gelegenheiten, dieses Spiel dann einfach auch zuzumachen. Und nicht noch, ja, diese auch sehr lange Wartezeit noch abwarten und zittern zu müssen. Aber im Endeffekt ist dann ja auch nichts mehr passiert. Und was so die einzelnen Aspekte vom Spiel im engeren Sinne angeht, gab es dann, glaube ich, auch gar nicht mehr so viel drüber zu sagen. Außer, dass es scheinbar noch so ein bisschen geteilte Wahrnehmungen gibt, ob man jetzt an diesem Spiel, was ja, wie gesagt, grundsätzlich schon überzeugend war, wo es gute Aktionen gab, ob man daran jetzt schon was ablesen kann dafür, in welche Richtung sich die Mannschaft entwickelt oder eher nicht. Ich weiß nicht, Olli, war es Duus, der in unserer Sendungsvorbereitung gesagt hat, dass du noch nicht so richtig das Gefühl dafür hast, in welche Richtung das unter Daniel Bielitzer mit dieser Union-Mannschaft geht?
Also nein, ich weiß nicht, aber ich würde dieses Gefühl immer noch haben. Ich muss sagen, dass ich, als ich das letzte Mal hier war, irgendwie damit gehadert hatte, dass das bei mir wahrscheinlich eher so eine selbsterfüllende Prophezeiung ist, weil ich halt menschlich mit Nenad nicht so warm werde oder warm geworden bin. Das finde ich aber ändert sich. Also ich finde, dass man zumindest schon mal sehen kann, dass die Mannschaft nicht gegen ihn spielt, dass die offensichtlich aus meiner Sicht das, was besprochen wird, zumindest so teilt, dass sie sich zerreißen, dass sie halt brennen. Was ich mich die ganze Zeit frage, ist halt, versuchen wir jetzt intern zu sagen, wir überleben die Saison, ne? Also wir trudeln hoffentlich irgendwie auf Platz, keine Ahnung, 13, 12 irgendwas ein und kümmern uns dann im nächsten Jahr quasi darum, weil ich mir sehr, 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 sehr gut vorstellen kann, dass halt eben unsere Mannschaft sich ziemlich deutlich ändern wird. Und dann, ja, weiß ich nicht, ob man halt dann nicht sagt, wir machen jetzt irgendwie was ziemlich basic, was grundlegend einfacheres und kümmern uns dann in der Vorbereitung zum nächsten Jahr darum, halt ein System einzustudieren.
Ja, das mit dem personellen Umbruch, der eventuell nochmal oder wieder mal auf eine dann jeweils andere Weise bevorsteht, das kann ich nachvollziehen, ohne aber irgendwie ein konkretes Gefühl dazu haben, wie sich das dann wirklich im Detail gestaltet. Ich hatte aber eben, wie gesagt, gerade bei dem Spiel jetzt schon das Gefühl zu sehen, wie der Fußball aussehen könnte, den sich Bielitzer vorstellt von seiner Union-Mannschaft. Denn so dieses aggressive Anlaufen und daraus eine aktive Herangehensweise entwickeln und daraus auch eine offensive Herangehensweise zu entwickeln, ich finde, das hat man jetzt schon in ein paar von den besseren Spielen unter Bielitzer gesehen. Das bietet sich dann auch immer dafür an, dass man sich die Frage stellt, hat das jetzt funktioniert, weil man selber gut war oder hat es funktioniert, weil der Gegner schlecht war? Ne, diese Frage hat man sich ja zum Beispiel auch bei dem Gladbach-Spiel gestellt. Diese Frage kann man sich jetzt auch bei dem Bremen-Spiel stellen, dass die halt da auch einiges angeboten haben, was dann dazu geführt hat, dass man eben mit diesen Mitteln erfolgreich sein konnte. Aber ich finde halt schon, dass man, vor allem wenn es halt ein paar Mal passiert ist, sich dann auch selber ein bisschen Kredit dafür zugestehen kann, als Mannschaft oder als Verein, dass man auch dazu beiträgt, dass die Gegner halt schlecht ins Spiele kommen. Und die interessante Dynamik, die ich dabei sehe, ist halt, dass das wiederum was ist, was auch sehr von Vertrauen in die eigene Spielidee, in das eigene System, in die eigenen Fähigkeiten abhängig ist. Also ne, je überzeugter du von dir selber bist, desto leichter fällt es mit Überzeugung ins Pressing zu gehen, mit Überzeugung dann die Umstellaktionen durchzuführen. Und das ist vielleicht auch was durchaus wieder anfällig sein könnte für so einen Negativlauf. Andererseits ist das halt auch eine Brücke, über die man dann erst gehen kann, wenn man da hinkommt. Und das zumindest anzufangen, zu etablieren, finde ich, habe ich das Gefühl, dass ich das so langsam sehe und ist auch eine Spielidee, mit der ich auch, was die personellen und Qualitäten in der Mannschaft, die personellen Voraussetzungen anbetrifft, ja, habe ich schon das Gefühl, dass es eigentlich ganz gut passen könnte.
Ja, toll, nett, nice talk. Ich studiere das so. Es ist halt alles so, weiß ich nicht, alles so viele weiche Faktoren für mich, weißt du? Ich wünsche mir das ja auch alles. Das anderen, ja, kann sogar ich erkennen. Oder eben das raufgehen. Vielleicht was, also unabhängig jetzt auch von der aktuellen Situation, was ich auch immer wieder wirklich total krass finde, wie sich das einfach so verschoben hat, auf was für einem Niveau wir aktuell oder seit 4, 5 Jahren rumkritisieren oder rumdiskutieren können. Also das fällt mir immer wieder auf, wenn man sich halt, wie gesagt, diese zwei Angriffe vor den beiden Toren anguckt, was da für Zweikämpfe, was da für eine Klasse bei uns einfach in der Mannschaft ist. So, und dann denke ich irgendwie daran zurück, wie wir uns irgendwie gefreut haben, dass mit Bobby Wood ein Stürmer kommt, der einen Ball mal halten kann, der irgendwie 30 Meter gepasst wird, weißt du? Und du halt glücklich bist zu sehen, dass der 3 Schritte laufen kann.
Ja, und auch, dass dieser 30-Meter-Pass dann überhaupt bei Bobby Wood ankam.
Ja.
Das war ja nicht immer selbstverständlich.
Ja. Das ist ja vielleicht auch so auf einer gewissen Ebene einer der Punkte, wofür so ein Wechsel in der im Trainerteam auch vielleicht gut sein kann, um mit einem frischen Blick auf die Qualitäten, die sich da im Kader bieten, dann halt eine neue Spielidee sich anfangen zu können, auszudenken. Und wie gesagt, es steht alles, wenn man jetzt so mittelfristig guckt, weil man vielleicht auch der Meinung ist, dass man sich jetzt kurzfristig nicht mehr die krassen Sorgen machen muss, wie vor ein paar Monaten oder Wochen noch. Mittelfristig ist halt alles schwierig, weil, ne, wir haben es angesprochen, wir nicht wissen, wer von den Leuten, deren Qualitäten da jetzt vielleicht gut eingebunden werden, da noch da sind. Wenn ich zum Beispiel an Vertessen denke, ist das ein Spieler, der, glaube ich, da ganz gut reinpasst und bei dem die Chance, dass er nächstes Jahr noch da ist, ja wahrscheinlich relativ hoch ist. Robin Gosens ist ein anderer Spieler, den ich da eigentlich sehr gut eingebunden sehe. Bei dem spricht eigentlich auch nichts dagegen, aber ich bin mir trotzdem nicht ganz so sicher. Aber das ist, glaube ich, wirklich, das sind dann Themen für, wenn der Klassenerhalt wirklich sicher ist und wenn dann es irgendwie mehr Richtung Sommerpause geht. Habt ihr noch irgendwelche Zweifel am Klassenerhalt?
Bis er nicht klar ist, ja.
Ja. Ich wollte auch gerade euch genau das fragen, ne, weil wir ja irgendwie über Empörungslevel geredet haben oder über Unzufriedenheitslevel. Und ich weiß, ich werde gleich auf jeden Fall auch nochmal ein Rant-Level haben. Aber was den Klassenerhalt angeht, weiß ich nicht, 90% Optimismus. Das liegt aber eher daran, dass halt eben die drei Mannschaften da unten, also Mainz, Köln, Darmstadt, schon ja deutlich schlechter sind als irgendwie alle anderen.
Ja, aber mit Bremen hatten wir jetzt auch den perfekten Gegner dafür. Ne? Erinnern wir uns mal dran, wie die sich gefreut haben, dass sie safe sind. Und dann sind sie halt doch noch runter. Also ne, man sollte sich da echt nicht zu früh freuen, weil lass die mal unten irgendwie doch nochmal einen Hoch bekommen. Und dass der Schulz da irgendwie in Köln nochmal ein bisschen was reißt. Klar, muss schon viel Scheiße passieren dafür. Aber ey, keine Ahnung, ne? So sicher sollten wir, vor allem auch die Mannschaft, sich dann da noch nicht fühlen, ey.
Das einzig Blöde ist halt, dass die auch alle wirklich noch gegeneinander spielen. Das heißt, auf jeden Fall Punkte holen werden. Also nächste Woche Köln-Bochum, Mainz gegen Darmstadt, Spieltag darauf. Wo war das? Nee, da ist nichts Direktes, aber dann...
Darmstadt spielt noch gegen alle. Bochum spielt, glaube ich, auch noch gegen mehrere davon.
Ja.
Die Sache ist aber halt auch, dass einerseits bedeutet das halt, dass auch nicht alle gleichzeitig von denen gewinnen können. Und dass diese Punkte, die da vielleicht noch hingehen in den Tabellenkeller, sich ja auch dann verteilen. Und es ja auch so ist, dass da jetzt halt noch zwei andere Mannschaften zwischen uns und den Abstiegsplätzen stehen. Das heißt, dass die Gefahr, noch erwischt zu werden, sich dann auch so ein bisschen verteilt. Man kann auch sich einfach ganz naiv angucken. Wir haben jetzt 9 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und es sind noch 8 Spiele übrig und 1 Punkt pro Spiel haben die da unten alle nicht geholt bis jetzt. Das heißt, sie müssten sich schon zumindest mal noch stark steigern. Gerade bei Mainz ist das vielleicht sogar möglich, weil die gar nicht vielleicht so schlecht sind, wie ihre Tabellensituation das darstellt. Und ich mir da schon vorstellen könnte, dass die vielleicht auch noch ein paar Spiele gewinnen und sich zumindest auf diesem Relegationsplatz halten. Aber ich muss sagen, also der rationale Teil von mir macht sich jetzt eigentlich nicht mehr so krass viele Sorgen und denkt sich von den Spielen, die wir auch selber noch haben, gegen Bochum, gegen Freiburg, werden wir schon noch 1 oder 2 gewinnen von den 8, die noch übrig sind. Ne, also 1 Sieg aus 8 Spielen wäre jetzt auch nicht die krasseste Bilanz aller Zeiten. Und das würde ja schon sehr wahrscheinlich dann reichen. Also ich muss sagen, so ne, mein emotionaler Teil und mein es nicht jinxen woll Teil von mir trägt auch noch das Mantra, genauso wie wir es die ganze Zeit schon haben und wie wir es jetzt auch nochmal gesagt haben, mit sich rum. Aber rational kann ich es mir eigentlich kaum vorstellen, muss ich sagen. Aber wie gesagt, man kann es auch nicht beschreien, bevor man wirklich schlussendlich schreien kann.
Genau.
Ja. Dann so viel vielleicht zu den eigentlich sportlichen Themen. Aber es gab ja dann doch noch in diesem Bremen-Spiel ein nicht sportliches Thema, was wir noch ein bisschen ansprechen müssen.
Wir haben auch noch eine Sache vergessen, tatsächlich zu würdigen.
Okay.
Und zwar die Choreo auf der Waldseite vor Anpfiff.
Sehr gute Einheit, ja.
Die war ja mal wieder mega, mega, mega gut. Oder für mich, ich fand sie mega gut.
Beschreib sie ein bisschen.
Genau, es hing unten einmal ein langes Banner mit dem Zitat aus dem ein Crispin-Lied, der beste Verein im schönsten Revier. Und dann wurden in verschiedenen Grüntönen Zettel hochgehalten, die halt so ein bisschen den Wald wiedergespiegelt haben natürlich. Und über diese Krananlage oder wie auch immer man die dann da nennt, wurde noch was hochgezogen, ein Bild, wo dann links eine alte Straßenbahn zu sehen war. Daneben war dann das Rathaus Köpenick, der Mögelturm. Davor ist dann halt noch so ein Boot geschwommen und der Hauptmann lehnte dann quasi vom Inneren des Stadions über die Haupttribüne nach außen, sodass man dann halt die Außenfassade der Haupttribüne gesehen hat. Der Hauptmann natürlich mit einem Bier in der Hand.
Und der anderen Hand zum Eisern brüllen.
Genau.
Die
ich hätte ja gefeiert, wenn das Bier durch die Stadtkasse noch ersetzt worden wäre, aber auch mit dem Bier halt irgendwie so, ja, also einfach wieder eine mega geile Idee und eine Weltklasse-Umsetzung von der Waldseite. Da lohnt sich jede einzelne Choreo-Spende auf jeden Fall.
Ja, sehr lieb und liebevoll, würde ich sagen.
Ja, ja, ja. Ja, wirklich so eine kleine Liebeserklärung an unsere Heimat.
Ja, genau, das war sehr schön. Weniger schön war, um einmal die Rubrik Überleitung aus der Hölle zu erfüllen, weniger schön war, was dann aus dem Gästeblock so durch dieses Wohnzimmer und dieses schöne Revier geflogen ist.
Ja.
Hatte sich ja so ein bisschen angedeutet, dass es Beef gab im Vorhinein mit Bezug auf das Spiel letztes Jahr. Mich hat es trotzdem überrascht, dass das so ausgeführt wird, aber ja. Wie habt ihr es im Stadion erlebt?
Ich war wütend.
So leichte Hertha-Vibes.
Ja, fand ich auch. Also total unnötig, unnötig aggressiv. Also verstehe ich überhaupt nicht. Also ich weiß jetzt, ne, ich weiß auch, dass die Werder-Fanhilfe, Grün-Weißer Hilfe, hat jetzt nicht ursächlich was mit den Raketen oder der Pyro zu tun, aber das passt für mich einfach überhaupt nicht zusammen, dass man irgendwie ein paar Tage vorher sich halt darüber beschwert, wie restriktiv und willkürlich Union ist und dann lässt man es halt nicht nur brennen, sondern die haben halt eben in Richtung Platz geschossen. Und ich bin jetzt natürlich nicht der Experte, der irgendwie einschätzen kann, ob jetzt irgendwie eine Rakete, ob die dann nur gefährlich sind, aber ich fand es deutlich grenzüberschreitend und für mich geht das überhaupt nicht. Was mich halt gefreut hat, und das habe ich mir vorhin auch irgendwie dreimal angeguckt, ist halt, dass die sich damit auch selber halt um zumindestens wirklich gute Angriffe gebracht haben, weil das war ja direkt nach Wiederanpfiff und da hatte Bremen quasi so eine 2-auf-1, 2-auf-2-Situation, wo irgendwie der Bremer noch den Ball irgendwie aufs Tor bringt und der gehalten wird oder besser geklärt wird und dann der Schiri aber sofort danach direkt abpfeift, weil halt eben das da halt knallt und blitzt aus dem Gästeblock und das, wenn man das ausspielen kann, wenn man sich das anguckt, dann haben die eher quasi ihrer eigenen Mannschaft auch noch auf einer sportlichen Ebene geschadet.
Ja, also zu Pyro grundsätzlich, Pyro gehört in der Hand und nicht irgendwie aus der Hand raus. Ja, also weder Böller noch irgendwelche Raketen oder sowas, die haben da alle nichts zu suchen. Verstehe ich überhaupt nicht.
Genau, zur Einschätzung, viel mehr kann man dazu, glaube ich, auch nicht sagen. Was die eigentliche Kontroverse angeht, war es ja auch so, dass Union zumindest also in Teilen der Darstellung widersprochen hat, in Teilen sie ergänzt hat.
Hat denn jetzt Union, sorry, ich frage mal, hat Union sich jetzt offiziell geäußert oder haben wir quasi als Quelle den Matze Koch-Artikel?
Es gibt kein öffentliches Statement von Union dazu.
Ja, also, aber wie gesagt, Matze Koch hat ja beim Verein offensichtlich nachgefragt und berichtet, was der Verein dazu ihm gegenüber gesagt hat, was ja auch eine Art öffentliche Stellungnahme dann schon ist, auch von quasi offizieller Vereinsseite, wo eben gesagt wurde, ja, es gab diese Hausverbote, aber eben Hausverbote für Union-Stadien und sonstige Räume und nicht bundesweite Stadienverbote, die eventuell theoretisch möglich gewesen wären, die aber auch, muss man sagen, ja auch wirklich überzogen gewesen wären und unverhältnismäßig. Ja. Wozu Union dann da nichts gesagt hat, ist diese Strafanträge, die es ja scheinbar gab wegen Hausfriedensbruch, die nach Darstellung von der Grün-Weißen Hilfe auch von den Berliner Gerichten, zumindest in den allermeisten Fällen, ich glaube, sie haben irgendwas gesagt, in 15 Fällen wurden die beantragt und in 2 wurden sie noch nicht abgelehnt, in den anderen schon. Dazu hat Union dann nichts weiter gesagt, ob das irgendwie, aus welchem Grund das notwendig oder angemessen war und was Union noch im Unterschied zu dem, was aus Bremen kam oder in Ergänzung dazu gesagt hat, war, dass während diesem Spiel im Mai durchaus den Versuch gegeben hätte, da das ohne Repression zu klären, auf eine Diskurs- oder Dialogebene, aber das eben nicht erfolgreich gewesen sei und weil es da halt kein Eindenken, keine Einsicht gab, dass deswegen man dann halt keine andere Lösung dafür gesehen hätte, als eben im Nachhinein auch oder währenddessen zu dokumentieren, wer das da ist und im Nachhinein dann eben Sanktionen auszusprechen. Das waren so die beiden Sichtweisen auf diese Vorgänge. Und offenbar gibt es da in Bremen gesteigerte Unzufriedenheit damit, wie Union das gehandelt hat.
Der unsachliche Whataboutism, Oliver, würde denen auch gerne sagen, die können sich auch erstmal um ihren eigenen Gästeblock kümmern. Also irgendwie. Also ich weiß, es hat nichts damit zu tun und das ändert auch nichts, dass da irgendwelche Leute halt eben für auf dem Zaun sitzen, auf einmal vor Gericht sind. Aber das war auch was mich, also es macht mich immer noch wütend, ne? Dass einfach Werder Bremen irgendwie als Verein, nicht als Fanhilfe, einfach einen der logistisch oder einfach ablauftechnisch wirklich schlimmsten Gästeblöcke der Liga hat, wo es, glaube ich, noch nie ein Spiel gab, wo man irgendwie mal schnell rein konnte, sondern es immer irgendwie lange dauert oder Leute irgendwie nicht reingelassen werden und das ja auch nicht irgendwie ein Einzelfall ist, der jetzt nur Union betrifft und das ist etwas, von dem ich weiß, dass es unsachlich ist, aber das war auch so einer der ersten Gedanken, den ich auch hatte.
Ja, ne, also ne, du sagst ja, das ist nicht im engeren Sinne, was damit zu tun hat, aber kann trotzdem auch Impuls nachvollziehen. Muss aber auch sagen, also zumindest die ersten Dinge, die man halt darüber gehört hat, dieses Statement, fand ich das schon ein Stück weit befremdlich, dieses Vorgehen und wäre jetzt mir auch nicht sicher, dass ich in allen Punkten komplett mit d'accord bin, dass es von Unionsseite so unausweichlich oder richtig war, aber wir hatten es ja schon von Empörungspotenzialen, da wird jetzt Mainz in dem Fall auch nicht besonders stark getriggert davon. Und wie gesagt, nicht so stark wie davon, wie sich dann Bremen in dem Spiel quasi zur Rache im Stadion genommen hat.
Ist es denn eigentlich aus eurer Sicht diskussionswert? Weil das habe ich mich gefragt. Unsere Szene hat sich ja auch geäußert, letztendlich auch unterstützend quasi, was quasi die Werder-Fans oder den Gästeblock angeht. Und so in den Social Media Medien, die ich konsumiere, war das, sage ich mal, auch alles sehr, sehr eindeutig, also quasi pro Werder-Fans und gegen Union. Ist das diskutabel, dass man wirklich auch mal überlegt, irgendwie abzuwarten, weil ich habe es ja bei mir auch gemacht, oder nicht, habe also gelesen, dass halt die Leute sehen halt dieses Statement der Fanhilfe von Werder und nehmen das quasi sofort als ja, hundertprozentig war und weil es halt eben in dieses Repressionsnarrativ passt, ne, glaubt man das und handelt entsprechend.
Also ich meine, das hat natürlich einerseits was damit zu tun, dass diese Fanhilfen insgesamt ja auch, also es ist nicht ganz der richtige Begriff, aber so ein bisschen die Rolle von quasi privilegierten Quellen so aus Fanseite einnehmen ein Stück weit. Also dass man sich ja auf deren Darstellung durchaus eigentlich auch gerne verlassen können will, weil man sie eben, wenn es darum geht, zum Beispiel Repressionen von Vereinen oder Stadtdienststellen anzuprangern, sich ja auch auf sie als Quellen beruft und dass man dann, damit ist natürlich eine Verantwortung verbunden, diese Öffentlichkeit quasi nicht falsch zu gebrauchen. Aber damit ist auch halt natürlich ein grundsätzliches erstmal ja ein quasi Vertrauensvorschuss in der Wahrnehmung von dem, was da geschrieben wird oder kommuniziert wird, verbunden. Ist dann natürlich, ist es dann ärgerlich, wenn man feststellt oder der Meinung ist, dass mit diesem, ja, mit Informationen dann nicht sorgfältig umgegangen wird. In dem Fall bin ich mir gar nicht sicher, ob ich jetzt schon irgendwie komplett eine Position hätte, mich auf die eine oder andere Seite zu schlagen und bin durchaus bereit zu glauben, wenn jemand Union kritisiert, dass da durchaus vielleicht auch was dran sein kann und man das zumindest so als Vorwurf auch schon mal ernst nehmen kann, bevor es in allen oder zumindest nicht automatisch davon ausgehen kann, dass Unionsseite oder die Darstellung vom Verein, die ist, die richtiger ist. Aber natürlich irgendwie im Dialog intern oder so im Umfeld auch die Chance einzuräumen, dann auch Gegenargumente vorzubringen, auch natürlich da sein muss. Ich weiß nicht, also wie gesagt, mich hat das Statement an sich schon nicht so besonders super empört, sondern ich war eher so in einer abwartenden Haltung dazu und bin das jetzt quasi ein bisschen auch immer noch, deswegen ja, weiß ich nicht so genau, was quasi man daraus dann schließen können will.
Aber Union wird sich doch nicht äußern, oder? Also das wird jetzt einfach ausgesetzt.
Ja, also wie gesagt, sie haben ja ihre Darstellung oder ihre Sichtweise kommuniziert. In gewisser Weise wüsste ich jetzt nicht, wie sich das jetzt auch noch weiter klären soll. Also es sind ja dann auch einfach unterschiedliche Wahrnehmungen oder Prioritäten oder Interessen daran, wie viel Ordnung oder Freiraum man dann in diesem in dieser Situation haben wollte oder beansprucht. Und wie gesagt, die eine Klärung ist halt irgendwie die auf der juristischen Ebene. Vielleicht hört man davon dann irgendwie nochmal was, wie Dinge ausgehen. Die quasi politische oder eine Einschätzungsbewertung muss einem dann vermutlich jetzt mit dem Kenntnisstand, den man jetzt so hat, dann überlassen sein.
Ja. Jo, ja, stimmt.
Gibt es dazu sonst noch was zu sagen oder können wir noch zu einem noch etwas ungefährderen Sieg übergehen, der noch als Thema hier quasi auf dem Tableau steht?
Nadine, ich glaube, wir können rübergehen.
Berichte.
Yes, it's my time. Ich war mal wieder beim Frauenfußball heute. Oder beim Spiel unserer Frauen. War auch ein ganz, ganz, ganz knapper Sieg mit 10-0 gegen Rasenballsport Leipzig 2. Zumal anfangs haben sich die Mädels echt ein bisschen schwerer getan, beziehungsweise wir sind zwar schnell mit Toren ins Spiel reingekommen. Natürlich mal wieder Lisa Heiseler, die das 1-0 macht, weil kein Spiel ohne Tor von Lisa Heiseler. Das hatte ich, glaube ich, beim letzten Mal schon gesagt. Das war 9. Minute Pi mal Daumen und Dina Orschmann hat in der 12. auch direkt nachgelegt. Allerdings war dieses 2-0 dann erstmal so ein kleines Polster für die Frauen, glaube ich, wo sie gedacht haben, ach ja, jetzt läuft's schon. Und dann waren schon hier und da so ein paar Pässe oder so, wo man sagt, oh Leute, konzentriert euch nicht, dass das hier in eine falsche Richtung geht. Und dann ging es auch erst Richtung, ich glaube erst in der 2. Halbzeit weiter mit den Toren. Und da dann dafür im 5-Minuten-Takt. Aber in der 2. Halbzeit dann auch insgesamt wieder ein besseres Spiel von den Mädels, gut auch in die Zweikämpfe reingegangen, gut nachgesetzt und ja, da dann auch wieder ganz klar dominiert. Nicht, dass es jetzt irgendwie groß so aussah, dass man irgendwie auch in der ersten Hälfte nach dem 2-0 ins Schwimmen geraten würde, aber ne, man weiß selber, wenn man so ein Fehlpass oder sowas kommt und die Leipziger halt durch sind, die sind ja auch nicht ohne Grund in der Regionalliga. Muss man halt immer ein bisschen vorsichtiger sein, aber ich glaube, Eileen Pöse wird da in der Halbzeit ein bisschen was zu gesagt haben und wie gesagt, war es ja dann in der 2. Halbzeit auch besser. Waren wieder gut Unioner da, die unterstützt haben, zugeguckt haben. Bin da immer ein bisschen schlecht im Schätzen, aber war auf jeden Fall nicht so, dass es da irgendwie nur 20 Leute waren, vor denen sie gespielt haben und auch das ist ja immer ein richtig schönes Zeichen für die Frauen, dass dann da sich auch ein paar Leute interessieren, die dann auch bei nicht ganz so warmen Sonntagstemperaturen mal den Weg nach Adlershof finden.
Union spricht übrigens von 333 Zuschauern im,
ja, klingt doch
im
gut.
Offiziellen Match Report. Und genau, Dina Orschmann dann zwischendurch mit 4 Toren in Folge.
Ja.
Ja,
genau. Die hatte richtig Bock, ist dann auch frühzeitig ausgewechselt worden, damit sie einfach ihrer guten Leistung mal sozusagen oder nach ihrer guten Leistung ein bisschen Pause machen darf. auch Abu Sabah hat ja auch 3 Tore gemacht, um das mal noch so weiterzumachen. Es waren auch echt teilweise richtig schöne Tore bei. Also wer jetzt nicht in Adlershof dabei war, sollte dann mal gucken, wenn AFTV die Highlights hochgeladen hat und sich das mal anschauen. Da waren schon echt teilweise richtig schön rausgespielte Tore auch bei. Ein Elfmeter war bei, also eigentlich war so alles Mögliche wieder mit dabei. Generell immer eine gute Idee, sich die Spiele von unseren Frauen anzugucken. Wie gesagt, auch beim letzten Spiel, bei dem Pokalspiel gegen Hertha, war es dann auch der Fall, dass dann irgendwie auch 2 Männer kamen, die dann auch nach relativ kurzer Zeit schon sagten, so, meine Güte, das sieht ja nach richtig gutem Fußball aus. Hat sich ja auch einiges gewandelt im Frauenfußball. Man kann es ja jetzt tatsächlich auch sehr gut angucken und ist ja nicht mehr so deutlich viel langsamer, so wie es früher mal war. Deswegen da, wie immer, die Empfehlung, wenn die Frauen spielen in Berlin zu Hause, gerne auf jeden Fall mal vorbeikommen.
Und was ist da die nächste Gelegenheit zu?
Die nächste Gelegenheit, Top-Überleitung, ist jetzt am kommenden Wochenende gegen Viktoria, was auch erstmal verspricht, ein richtig interessantes Spiel zu werden.
Für alle, die es nicht mitbekommen haben, das ist dann Erster gegen Zweiter.
Ja, da müssen dann Tickets gekauft werden vorher auf der Seite von Viktoria. Dazu hat Union am 12.03. eine Meldung rausgehauen, also einfach mal da nochmal reingucken und sich über die Ticketseite von Viktoria dann mit Karten versorgen. Ich habe da vorhin mal kurz nachgeguckt, das ist auch, glaube ich, ein relativ lustiges Modell. Die bieten irgendwie einmal Tickets für 15 Euro an, wenn man Viktoria noch so ein bisschen mit unterstützen will. Für 7 Euro so normale Eintrittskarten und 5 Euro für ermäßigte Tickets, wenn man sich denn berechtigt fühlt, eine Ermäßigung zu haben. Was ich irgendwie auch eine lustige Aussage finde. Aber ja, wie gesagt, ne, da gerne gucken, ob man das nicht irgendwie einbinden kann und da vielleicht die Frauen beim Auswärtsspiel unterstützen kann, wenn es schon in Berlin ist und wie gesagt halt wieder eins von den Top-Spielen wirklich, wo es darum geht, den Abstand auf Viktoria weiterhin so hoch zu halten, wie er jetzt ist.
Genau, nochmal zur Erinnerung, Union hat aktuell 39 Punkte, nämlich 13 Spiele und 13 Siege und 86-3 Tore. Viktoria hat zwar ein um 30 und ein bisschen Tore schlechteres Torverhältnis, aber auch nur 3 Punkte weniger, weil sie zwar zweimal schon verloren haben, aber auch ein Spiel mehr haben. Das heißt, theoretisch könnte Viktoria dann nach Punkten gleichziehen. Union hätte dann immer noch ein Spiel in der Hinterhand, um wieder vorbeizuziehen, aber ganz egal ist es nicht, auch wenn es vielleicht teilweise so aus der Ferne so ein bisschen so anfühlt, als ob die ja jetzt eh jedes Spiel gewinnen. Wir haben ja gesehen, letztes Jahr, letzte Saison war es ja durchaus auch noch nicht so und viele Ausrutscher darf man sich natürlich dann auch nicht erlauben, weil halt das Gefälle in der Liga generell hoch ist und man natürlich jetzt es super ärgerlich wäre, nachdem man bis jetzt noch absolut nichts falsch gemacht hat, dann irgendwie doch noch unter Druck zu kommen. Von daher auf jeden Fall wichtiges Spiel nächste Woche.
Absolut, ja.
Ich hätte eine Frage an Nadi.
Okay, ich hoffe, ich kann sie beantworten.
Es ist eine Gefühlsfrage.
Oh, habe ich nicht.
Nein, wir haben ja quasi bei den Männern so, sage ich mal, Thema unserer Saison, Klassenerhalt, ne? Und haben gerade die Prozente abgefragt. So, bei den Frauen ist es natürlich ein bisschen unfairer und wenn alles gut läuft, kommt ja eine Relegation. Ich wollte nur fragen, ob du da Sorgen hast oder ob du das Gefühl hast, dass das eigentlich was ist, was wir, wenn wir Normalform haben, gewinnen würden, müssten oder ob das schon, ja, halt fucking Relegation werden könnte.
In der aktuellen Verfassung von den Frauen mache ich mir überhaupt gar keine Sorgen, dass die da irgendwie einen Patzer in diesen Relegationsspielen irgendwie haben könnten. Ich glaube, wenn sie das erreichen, dann wird das Trainerteam um Eileen Pöse die so gut drauf vorbereiten, dass da überhaupt nichts anbrennt und dass sie auch da ihren Stiefel runterspielen und das Spiel dominieren werden. Also das ist tatsächlich kompletter Unterschied zu den Männern aktuell. Ich glaube, die Frauen, die harmonieren auch als Team so gut zusammen auf dem Platz. Die haben sich so gut eingespielt und haben natürlich auch mega, mega gute Verstärkungen immer wieder gehabt oder geholt, besser gesagt zu der Saison. Ich glaube, da braucht man sich wirklich weniger Sorgen machen als bei den Männern irgendwie.
Okay.
So, ja, ne, ist halt wirklich mein Gefühl, was natürlich auch daher rührt, dass sie jetzt einfach ungeschlagen bisher sind, auch schon in der Rückrunde weiterhin ungeschlagen sind. Darf man natürlich auch nicht irgendwie einen Höhenflug kriegen oder so, aber wie gesagt, vom Prinzip her, die haben so eine starke Mannschaft zusammen. Ich denke, dass sie selbst die Relegation dann auch mit dem Druck, sage ich mal, den man ja dann im Hintergrund hat, 2 Spiele und du musst einfach funktionieren. Aber ich glaube, das würden die echt schaffen.
Und den Kader hast du angesprochen. Es gab jetzt auch schon den ersten Transfer für die nächste Saison, der sicherlich auch davon ausgeht, dass man dann eine Liga höher spielt, nämlich mit Antonia Johanna Halverkamps, die vom MSV Duisburg zur Union kommt. Und das heißt, aus der Bundesliga. Duisburg war ja vor einigen Jahren noch einer der dominierenden Vereine. Das ist jetzt zwar nicht mehr so, die kämpfen gegen den Abstieg, beziehungsweise haben da, glaube ich, gar nicht mehr so große Chancen, die noch zu vermeiden. Aber Halverkamps, ne, trotzdem immerhin Stammspielerin in der Bundesliga-Mannschaft, ist tatsächlich Co-Top-Torschützin mit 2 Toren in ihrer Mannschaft, die kommt auf jeden Fall zur Union. Und ne, das, wie gesagt, ist ja noch einer dieser Transfers, die unterstreichen, dass Union natürlich davon ausgehen, dass sie nicht mehr in dieser Liga sein werden nächstes Jahr, dass sie da sowieso auch nicht viel verloren haben, ist ja auch, ne, wir haben ja die Punkte und Torbilanz gerade schon vorgelesen, auch ziemlich klar. Und wie gesagt, ein Transfer, in dem ja ganz klar zu erkennen ist, dass die Ambitionen auch in der zweiten Liga, wenn man sie denn erreicht, ne, mit dieser Relegation, die dann nervigerweise noch ansteht, dann natürlich weiter nach oben geht noch.
Was ich ganz schön fand in der Meldung zu Halverkamps war, dass sie darum gebeten, oder dass sie jetzt noch nicht im Winter wechseln wollte, sondern dass sie noch in Duisburg bleiben wollte, eben wegen der Situation da. Das finde ich irgendwie mega cool, ne? Dass man nicht sagt, so geil, ich kann hier abhauen, ich bin jetzt weg, sondern halt sagt so, nee, wir stecken hier gerade ganz schön in der Scheiße und ich helfe hier meinem Verein noch mit, weil die ja auch schon seit x-tausend Jahren wohl in Duisburg ist, wenn ich das jetzt richtig auf dem Schirm habe. Und dass sie da halt einfach sagt, so, nee, ich mache jetzt hier nicht direkt einen Schuh und hau ab, wenn sich die Möglichkeit ergibt, sondern ich gucke, dass ich irgendwie den Karren noch mit aus dem Dreck ziehe und dann kann ich gehen. Ist ja auch eine geile Charaktereigenschaft irgendwie.
Ja. Vielleicht dachte sich auch, den Regionalliga-Teil könnte noch alleine machen.
Ja, aber sie hat es dann schlau verkauft.
Ja. Nee, hast ja total recht. Und wie gesagt, hoffen wir, also eventuell trifft sie ja dann auch auf ihre eigene Ex-Mannschaft nächstes Jahr. Da muss ich allerdings gerade zugeben, dass ich gerade spontan gar nicht sicher bin. Die zweite Liga ist auch nur eine Staffel, oder?
Sie wird seit 2021/22 eingleisig ausgetragen.
Ja, immerhin ist das noch nicht so super lange, sodass es vielleicht ja entschuldbar ist, dass man das, dass man sich da nicht sicher ist. Genau, also ist ja dann in dem Sinn auch nicht so ganz unwahrscheinlich, dass sie dann vielleicht auch auf ihre Ex-Mannschaft wieder treffen könnte. Ja, das wäre es dann, glaube ich, soweit. Das steht jetzt auch erstmal bei den Männern auch gar kein Spiel an nächste Woche. Von daher einerseits ein bisschen Pause, andererseits Zeit zum Spitzenspiel bei den Frauen zu gehen. Nicht, dass das sowieso nur dann der Fall wäre, aber umso mehr. Und wir hören uns dann zum Beispiel nach dem nächsten Spiel, ist das dann schon das Spiel hier in Frankfurt? Ich glaube, ne?
Hier in Frankfurt. Schön.
Wenn da schon Ostern ist, dann ist das schon das nächste Spiel, ja. Ja, tatsächlich ist es am 30. März.
Genau. Dazwischen gibt es noch ein Testspiel gegen Magdeburg, jetzt am Donnerstag, wo dann sicherlich irgendwie so der Teil des Kaders, der bis jetzt nicht so zum Einsatz kommt, ein bisschen Auslauf bekommt. Und dann, ja, mein persönliches Heimspiel, bei dem ich auch vor Ort sein werde, nachdem sich noch ein paar Termine dran haben legen lassen.
Das wäre sehr schön.
Ärgerlich gewesen, wenn das nicht so der Fall gewesen wäre. Dann hören wir uns vielleicht danach wieder und bis dahin wünsche ich euch allen eine schöne Zeit und bedanke mich bei Nadine und Oliver. Dankeschön. Ja, und danke bis demnächst.
Tschüss.